Listen.
Und ich habe, also ich war immer schon das fette Kind. Ich hatte früher mal auf meinem Instagram-Account auch ein Bild, wo ich noch mit stolzen 94 Kilo zu sehen war und dann halt in Bühnenform mit 70 Kilo. Und habe mir immer geschworen, nee, ich werde nicht wieder fett. Das ist, glaube ich, auch so eine Angst, die aus der heutigen Instagram-Zeit und Social-Media-Zeit kommt, wo man irgendwie so dauerlean sein möchte.
Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Heute wieder mit Unterstützung. Ich habe heute einen Gast für euch, nämlich den Stefan Jegust. Sollte ihn jemand noch nicht kennen, werde ich ihn mal kurz ein bisschen instruieren, so wie ich ihn gesehen und kennengelernt habe. Also kennengelernt haben wir uns eigentlich in Köln, als Alberto Nunez und Liana Carr, seine Freundin, zu einem Seminar dort war. Und ich glaube, da saß der gute Mann einfach mal neben mir. Und so hat man sich halt kennengelernt. Und Stefan ist halt Natural Bodybuilder. Passionierter, würde ich definitiv sagen. Er ist auch Podcaster, hat selber selbst im Podcast-Business tätig. Er ist Familienvater und im normalen Leben ist er, glaube ich, Lehrer, Educator quasi entsprechend. Stefan, habe ich irgendwas vergessen?
Also im Groben würde ich sagen, das ist alles genau das, wie ich mich auch vorgestellt hätte. Ich, Natural Bodybuilder, ich stand auch schon auf der Bühne. Es gibt ja viele, die sich auch Natural Bodybuilder nennen und noch nicht den Gang auf die Bühne gewagt haben. Das habe ich letztes Jahr in meiner dann ersten Wettkampfsaison gemacht. Die ist auch eigentlich erfolgreich verlaufen. In meinem ersten Wettkampf bin ich Deutscher Meister geworden vom Verband World Fitness Federation, DFFV, im Leichtgewicht. Wobei das eigentlich eher nur ein Testlauf war. Und dann bin ich bei der GmbF auch gestartet, die hier, ich komme aus der Nähe von Siegen, dann dankenswerterweise hier ihre deutsche Meisterschaft haben. Da bin ich auch ins Finale gekommen von den Leichtgewichten, wobei das Niveau da natürlich brachial gut ist, das muss man ehrlicherweise sagen. Und bin auch noch bei der NAC gestartet, allerdings war das den Tag drauf und nach gefühlten 16 Stunden GmbF ist am nächsten Tag die Form natürlich nicht mehr so souverän, dass ich da bei der Westdeutschen Meisterschaft in der Vorrunde im Prinzip raus bin.
Okay, aber für die allererste Wettkampfsaison würde ich mal behaupten, ist das doch durchaus erfolgreich verlaufen.
Das hätte schlechter laufen können, ja.
Ganz klar. Genau, also wenn ihr Stefan mal in Real Life sehen wollt oder ihn in Bodybuilding-Form sehen wollt, findet ihr natürlich in den Shownotes auch seinen Instagram-Account. Also beeindruckende Physik. Ne? Also ich glaube, was Danke. Bist du im Leichtgewicht gestartet?
Genau, mein Bühnengewicht beim Einwiegen bei der GmbF, da war ich am meisten runter vom Gewicht, der waren genau 70,1 Kilo. Alles unter 70 Kilo ist dann im Superbantam-Gewicht, dafür wäre ich wahrscheinlich über einen halben Kopf zu groß gewesen. Da war ich allerdings relativ lean, muss man schon sagen. Okay. Die Form war gut, aber es passt vielleicht auf meinen Körper noch ein bisschen mehr Muskelmasse und da arbeite ich jetzt dran und das ist ja auch Thema unseres Podcasts.
Exakt, eigentlich die perfekte Überleitung, nämlich die Improvement Season, der Aufbau, der Bulk, wie man es nun auch nennen möchte. Eigentlich so die Phase, in der wir uns als Bodybuilder eigentlich ja den größten Teil unserer Karriere aufhalten sollten oder mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten, vielleicht so ein bisschen von retrospektiv, wie es halt früher eigentlich eher angegangen wurde, bis dato, was heute eigentlich so die gängigen, ja, ich will nicht sagen Methoden sind, aber die Herangehensweise verschiedener Experten vielleicht, deine Herangehensweise, die wollen wir alle mal so ein bisschen beleuchten, um zu schauen, vielleicht auch für die Zuhörer zu sehen, eine Perspektive zu kriegen, die vielleicht für sie auch ein bisschen neu ist, ne? Oder ein paar Ansätze zu sehen. Also ich würde quasi erstmal damit anfangen, vielleicht erzählst du den Leuten einfach erstmal, wie jetzt der Status quo in deinem Aufbau heute ist, wo du dich gerade befindest und arbeitest ja auch mit dem Coach zusammen, kannst du vielleicht das mal kurz so ein bisschen als Intro geben?
Genau, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, war ja, wie du gesagt hast, bei Alberto Nunez, der von Team 3D Muscle Journey, dem amerikanischen Coaching-Team, Vorbereitungs-Coaching-Team, kommt. Und bei dem bin ich jetzt auch zurzeit. Unsere Herangehensweise war folgendermaßen, also ich habe nach der Wettkampfsaison erstmal noch in Eigenregie, aber relativ sag mal, unerfolgreich versucht, mich zu verbessern und habe das mit Ansätzen gemacht, die von Mike Israetel kommen, Renaissance Periodization, also über Volumen viel, und bin dann relativ schnell gegen die Wand gefahren, weil das Volumen dort einfach viel zu viel war. Da werden wir aber sicherlich nachher nochmal kurz drüber reden. Und habe mir dann überlegt, wo gehe ich hin? Und ich finde immer, in der Industrie, in der wir uns aufhalten, da gibt es sehr, sehr viele mit sehr viel Ahnung, aber es kommt immer von einem gewissen kleinen Kreis. Und da ich also in Real Life, wie du schon gesagt hast, Lehrer bin, und auch Englischlehrer, ist jetzt die englische Sprache nicht so die größte Hürde für mich, und habe mir dann gedacht, dann melde ich mich bei denen oder bewerbe mich bei denen. Da muss man ja so eine Application Form ausfüllen. Und dann weiß man auch nicht genau, welchen Coach man bekommt. Und ich habe aber dann Alberto bekommen als Coach, worüber ich sehr glücklich war. Der hat ja auch keinen kleinen Namen, sag ich mal. Kennt man. Ist man irgendwie wohl schon mal drüber gestolpert. Ja, und dann haben wir in so einer anderthalbstündigen Skype-Konsultation uns darüber unterhalten, und er hat das Ziel relativ schnell abgesteckt, dass er gesagt hat, Junge, du musst stärker werden. Also bei Team 3DMJ geht sehr viel, das ist ja so eine Art Power-Building, könnte man schon sagen, da geht sehr viel über die Compound-Lifts, über Verbundübungen, wo hauptsächlich die Kraft nach oben gezwirbelt wird, das ist schon richtiges Powerlifting, könnte man sagen, und das Volumen, das wird dann über so Secondary Lifts, also mehr Isolationsübungen oder andere Übungen, die aber nicht jetzt die klassischen Verbundübungen sind, generiert. So, und die Vorgabe war jetzt erstmal, es wird zwar Sommer, und ich glaube, als wir das im Februar uns darüber unterhalten hatten, wusste noch keiner, dass wir diesen Sahara-Sommer jetzt bekommen hier. Aber die Ansage war schon, ja klar, du musst dicker werden, das gehört dazu. Baust nichts auf, wenn du die ganze Zeit irgendwo bei 10% Körperfett dich aufhältst. Deswegen war die Maßgabe schon, an Gewicht zuzulegen und gleichsam mit besseren Hebeln und besseren körperlichen Voraussetzungen natürlich in der Kraft nach oben zu gehen.
Okay, und da seid ihr jetzt quasi mittendrin?
Genau, wir sind mittendrin. Ich bin jetzt in meinem dritten Mesozyklus, könnte man sagen. Mit dem Team werden also immer Trainingspläne generiert, wo man nach Ablauf des Mesozyklus eine Art Testphase macht, um festzustellen, wie die Kraft sich entwickelt hat, und dann wird dann neu generiert und berechnet, wie im nächsten Mesozyklus mit welchen Lifts und welchen Gewichten zu trainieren ist. Da bin ich jetzt im dritten Zyklus, der nähert sich jetzt bald auch dem Ende, also 4 Wochen werden es jetzt noch sein, und dann steht die nächste Konsultation an, und dann wird immer neu geschaut, wie man dann weiter vorangeht.
Okay, also doch auch eine sehr systemische Herangehensweise.
Also, ja, ist sicherlich ein Unterschied zu vorher. Ich glaube, viele sagen sonst, ja, Off-Season, ich komme von der Bühne oder ich will jetzt besser werden, auch wenn sie nicht auf der Bühne waren, und sagen erstmal, das ist ja leider ein viel verbreiteter Irrtum auch bei uns, gerade im deutschen Bereich, über deutsche Profi-Bodybuilder, die das gerne auch mal so postulieren, viel hilft viel und Masse ist Macht, und dann wird alles gegessen und weginhaliert, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist, und möglichst schwer trainiert. Ja, und dann kommt was bei rum. Ist immer genau die Frage, wo man sich aufhält.
Genau. Das wäre dann quasi auch schon die Überleitung, um so ein bisschen in die Vergangenheit mal zu gehen, wie du schon sagst. Also ich glaube, hatten wir auch im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber geredet, was ist denn jetzt sozusagen die Vergangenheit? Sind das 10 Jahre, 15 Jahre, 5 Jahre? Also dieser Dirty Bulk, wie man ihn heutzutage nennen würde, genau, der war ja damals eigentlich so das Mittel der Wahl. Also das heißt, Mittel der Wahl, es war einfach das, was man gemacht hat. Es war dann einfach wirklich nur, Essen, was du kriegen kannst, so schwer oder so viel im Gym absolvieren, wie du kannst, und dann wächst du schon. Und dann schauen wir irgendwann mal, wann du wieder Lust hast, das komplette Fett da runterzukriegen, und dann machen wir einen Wettkampf. Und dann, das war so die Herangehensweise. Und ich glaube, auch die Zeiträume damals waren auch relativ klein, wenn ich mich recht entsinne. Eigentlich Bodybuilder sind damals eigentlich fast im jährlichen Zyklus auf die Bühne gegangen. Das heißt, die Off-Season war halt maximal 10 Monate. Ne? Also keine Ahnung. Die haben dann damals auch sehr kurze Diäten gemacht, intensive Diäten. Das war so die damalige Phase. Hast du das noch so ein bisschen mitgekriegt in deiner Fitness-Bodybuilding-Laufbahn?
Also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich mache ja relativ lange eigentlich schon den Sport, aber mit großen Pausen. Ich habe 2001 im Rahmen meines Abitur dann gemacht, ich bin ja Baujahr 82, und nach dem Abitur, nach der Wehrdienstzeit, da wird ja gerade wieder darüber diskutiert, habe ich dann mit dem Studium angefangen oder im Selbststudium zu dem Zeitpunkt und nebenher trainiert. Und ja, wenn man jetzt sich 2001, 2002 zurückdenkt, also Natural Bodybuilding Szene gab es da ja so gut wie gar keine. Ich glaube, die GmbF hat es damals noch gar nicht gegeben. Wir haben jetzt die 15- oder 16-jähriges Jubiläum, meine ich. Bären Breitenstein war mit Sicherheit ein Name. Aber da ging alles noch über die Hochglanzmagazine. Die hat, glaube ich, jeder damals, der irgendwie den Sport gemacht hat, sich so die Flex oder sonst was gekauft und gesagt, so sehen Bodybuilder aus. Und auch die Informationslage in Deutschland war ja sehr rar gesät, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn man dann die Jungs aus dem Magazin sich anschaut, die sicherlich nicht im Natural Bodybuilding tätig sind, die können sicherlich auch über eine kurze Phase viel Masse aufbauen. Und denen fällt es vielleicht auch leichter, in einer sehr engen Diätphase auch möglichst viel Fettmasse wieder zu verlieren, weil die ja andere Mittel und Wege haben, um Muskelmasse zu erhalten. Ja, und daraus, meiner Meinung nach, resultiert daraus so ein bisschen dieser Dirty Bulk.
Genau, also wenn man es so ein bisschen festhalten will, waren es damals wahrscheinlich noch die ich würde nicht sagen die falschen Vorbilder, sondern nicht die adäquaten Vorbilder für die Grundvoraussetzungen, die körperlichen, die halt vielleicht so ein bisschen unterschiedlich bei dem Naturalathleten als bei einem Enhanced-Athleten sind halt. Ne? Aber wie du schon sagst, damals gab es ja auch noch gar nicht so eine wirkliche Unterteilung. Der Natural-Bodybuilding-Sport, der existierte ja eigentlich gar nicht so richtig. Also vielleicht für einige Menschen schon, aber es war halt kein Thema oder kein Begriff so groß. Genau, und dann war halt damals, erinnere ich mich halt auch noch, übrigens lustig, ich bin auch Jahrgang 82, fällt mir jetzt gerade ein. Wir sind ja quasi schon sehr, sehr die älteren Kaliber in diesem Sport. Gab es halt damals für mich, also diese Hochglanzmagazine, die habe ich damals schon dann relativ schnell beiseite gelegt, weil es A, relativ teuer war und immer das Gleiche drin stand, was du dann irgendwie nach viermal Flex irgendwie steht überall das Gleiche drin, fand ich dann halt langweilig, war halt dann Team Anruhr eigentlich so die Anlaufstelle Nummer 1, ne? Also bei mir so, da habe ich dann in den Foren gelesen und gemacht und getan und da viel Information aufgesaugt, wo ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt habe, wird heute oftmals aus meiner Sicht so ein bisschen gebasht, das Ganze so, auch in der Retrospektive, wo ich immer sagen muss, ich habe trotzdem sehr, sehr viel gelernt dort. Also ich habe damals, glaube ich, meine erste Diät sogar gemacht über den, wie haben sie es denn genannt, nicht Sommercamp, also sie hatten so einen Gruppen-Cutting sozusagen, Online-Kurs. Und da habe ich auch wirklich erstmal gelernt, wie man Kalorien zählt und was Makronährstoffe sind halt. Ne? Und von daher war das eigentlich eine super Sache, was ich in der Retrospektive sehr, sehr schätze. Ne?
Und ja, heute ist, also ich war immer bei Bodybuilding-Szene. Das waren damals die beiden Portale. Ja, ich glaube, BB-Szene war damals größer, aber auch nur, um mir immer noch Bilder anzugucken. Ich habe also, glaube ich, anders als du, länger in der Blase, Traumblase gelebt. Diese Vorbilder, irgendwie wird man das wohl erreichen können. Ich will auch genau wie du sagen, es ist nie verlorene Zeit, denn auch wenn Naturalathleten gerne auf den chemisch verstärkten und umgekehrt man sich da ein bisschen schlägt und meint, der eine weiß besser als der andere, kann man denen schon durchaus zugutehalten, hart zu trainieren und Vollgas zu geben im Gym ist eine Sache, das ist eine Grundeinstellung meines Erachtens, wo auch heutzutage relativ viel drüber diskutiert wird und auch falsch drüber diskutiert wird, wo viele, die ich denke, die am Anfang sind, noch zu wenig machen und sich auf andere viel zu viel auf Science da irgendwie einlassen, anstatt einfach mal loszulassen und sagen, ich mache jetzt. Das konnte man da durchaus schon lernen. Ich glaube, Team Andro war da aber immer das etwas fundiertere Medium. Mhm. Hatte ich den Eindruck. Ich hatte immer das Gefühl, dass da ein etwas elitärer Ton herrscht und deswegen bin ich damit nie warm geworden.
Ja, also die haben schon, ich weiß, was du meinst, das war da schon immer so, sie wollten immer die Instanz sein. Also sie hatten die damaligen Experten definitiv immer bei sich oder die sich halt die Experten dann geschimpft haben. Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagst, es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und wenn man diesen Blick in die Retrospektive hat mit dem Wissen, was wir heute halt haben, ist diese Kombination schon recht kraftvoll. Also für Athlet, für sich als Athlet oder vielleicht auch als Coach ist das schon eine sehr, sehr wichtige Erfahrung und auch ein Erfahrungswert, den man immer mit einbringen kann in Entscheidungen, die man trifft halt für die Zukunft. Ne? Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir das Thema eigentlich mal so von Anfang an durch. Also so eine Improvement-Season beginnt ja quasi für die meisten Natural-Bodybuilder nach einem Wettkampf. Also für die meisten. Irgendwann fängt man natürlich auch einfach an zu trainieren. Aber ich glaube, wir gehen mal das Szenario durch, so nach einem Wettkampf. Und da gibt es ja eigentlich mittlerweile so zwei Vorgehensweisen. Auch eine, die vielleicht so ein bisschen älter jetzt ist. Also die Reverse Diet und die Recovery Diet. Und da kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen deine Erfahrung wiedergeben, wie ihr oder wie du es nach deinem Wettkampf angegangen bist.
Ich muss sagen, ja, super Überleitung, denn das sind ja wirklich die beiden konkurrierenden Systeme, kann man sagen. Und ich war immer schon das fette Kind. Ich hatte früher mal auf meinem Instagram-Account auch ein Bild, wo ich noch mit stolzen 94 Kilo zu sehen war und dann halt in Bühnenform mit 70 Kilo. Und habe mir immer geschworen, nee, ich werde nicht wieder fett. Das ist, glaube ich, auch so eine Angst, die aus der heutigen Instagram-Zeit und Social-Media-Zeit kommt, wo man irgendwie so dauer-lean sein möchte. Und die Reverse-Diet, die spielt ja damit. Also es wird suggeriert, wenn man aus dieser Wettkampfphase rauskommt und im extrem niedrigen Körperfettbereich ist, als Mann so bei 5-6%, als Frau irgendwie bei 12, dass man sukzessive Kalorien in kleinen Mengen wieder hinzufügt, auf einer wöchentlichen Basis, also ganz wenige, so 160, irgendwie 40 Gramm Kohlenhydrate in der Art, über einen sehr langen Zeitraum, weil der Körper dann in, weiß der Geier, wie die Techniker es nennen würden, anabolen Fenster sich befindet, Rebound-Effekt oder was auch immer man es nennt, und dann viel besser Muskelmasse aufbauen kann und sogenannte Lean-Gains machen kann, als es der Fall wäre, wenn man diesen Dirty Bulk macht. Jetzt, meines Erachtens sind das zwei Extreme. Also wenn ich aus der Wettkampfphase rauskomme, bin ich, zumindest können das die meisten Männer bestätigen, hormonell gesehen total ausgelutscht. Man sieht zwar super aus, aber hat kein Interesse mehr an Frauen, weil da geht dann auch gar nichts mehr. Und wenn man jetzt natürlich diese Reverse Diet macht und dann künstlich seine Zeit in einem Kaloriendefizit noch unendlich lange verlängert, dann muss man sich nicht wundern, dass hormonell also nichts sich bessert. Wie soll es das denn auch? Und deswegen dieser Reverse-Diet-Ansatz, ich weiß gar nicht, ob der von Lane Norton kommt, ich weiß, dass der den sehr propagiert.
Der hat
ihn
auf jeden Fall bekannt gemacht, würde ich sagen, ja.
Ja, den habe ich erst angehen wollen, weil ich mir auch gesagt habe, ne, ich möchte nicht wieder direkt fett werden, und musste aber feststellen, dass der Körper schon sehr hartnäckig ist. Wir haben so eine Art Body-Fat-Setpoint, wo der Körper sich wohlfühlt. Und wenn man dann in der Reverse-Diet ganz langsam versucht, das zuzuführen, dann geht man mental echt vor die Hunde. Also ich habe das gemerkt. Mein Coach damals war Philipp Rauscher, der auch im deutschen Bereich ja auch bekannt ist. Und der hat auch davor gewarnt und gesagt, nee, bloß nicht. Ist auch ein Fan der Recovery Diet. Und ich habe trotzdem gedacht, nee, ich mache das so langsam, weil ich Angst hatte. Ich hatte so Fressflashs nach der Diät, dass ich gesagt habe, boah, ich muss das kontrollieren. Und habe aber gemerkt, das Körpergewicht geht natürlich schon schnell wieder hoch. Und das ist psychisch auch ganz schwerwiegend für jemanden, der so eine Wettkampfdiät noch nicht mitgemacht hat. Ich glaube, wenn man auf 10% oder 8% vielleicht in der Strandfigur war, das sieht natürlich auch super aus, aber das ist ein ganz großer Unterschied, wenn es nur 2% sind, über die wir hier reden, die das in der Psyche und der hormonellen Leistung, des hormonellen Profil für Auswirkungen haben. Und habe dann auch gemerkt, dass wirklich die Leistungen im Gym nicht da waren. Also ich war erschreckend schwach. Und diese Reverse Diet, da haben wir vielleicht am Anfang nicht so ganz gesagt. Ich bin hier in dem Team Aestheticated drin. Das ist so der größte Natural Bodybuilding Team, was es in Deutschland gibt. Und da haben wir auch den Podcast. Da haben wir auch direkt dann eine Folge aufgenommen, genau darüber, weil wir gesagt haben, wir haben viele eigene Athleten, die halt nach der Wettkampfsaison rausgehen und das möglichst erhalten wollen. Und das ist unrealistisch, weil der Körper halt dahin zurück will und das muss er auch. Und deswegen hätte ich auch gesagt, die Improvement Season beginnt dann, wenn der Körper wieder erholt ist. Also ich kann mich nicht wirklich verbessern, wenn ich mich noch hormonell und körperlich in einem Zustand befinde, der schlechter ist als vor dem Beginn der Wettkampfdiät.
Ja. Also man ist noch gar nicht in der Lage, überhaupt wieder netto ins Plus zu kommen. Also man muss erstmal wieder zu dem Punkt kommen, wo ein Plus überhaupt möglich ist. Und also ich glaube, die Reverse Diet ist halt oder war halt für viele wieder so ein bisschen dieses Thema, es hört sich zu gut an, es nicht zu probieren oder es sich als, wieder als Schneeflocke zu sehen und zu sagen, bei mir wird es klappen, ich hab die Willpower, ich schaffe das von Woche zu Woche und ich werde es halt schaffen, weil einfach der der Antrieb, diese Form so gut zu konservieren, wie es geht und dann auch noch irgendwann Muskelmasse draufzupacken. Einfach, ja, es ist einfach ein sehr, es wäre halt zu schön, um wahr zu sein. Ne? Man will es natürlich irgendwie haben und ich glaube, ja, das ist auch in der Zeit etwas gewesen, was die meisten natürlich, wenn die Experten in dem Feld das natürlich so propagieren, dann hat man natürlich auch relativ schnelle Legitimation, das natürlich auch machen zu dürfen und zu sollen. Und genau, und dann hat man aber, genau, dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht, wann, vielleicht vor anderthalb, zwei Jahren vielleicht, so diese Recovery Diet so ein bisschen auf. Also so in meiner Wahrnehmung. Und der Grund dahinter war einfach, genau, einfach der gesundheitliche Aspekt und möglichst wieder, in möglichst schneller Zeit wieder zu diesem Punkt zu kommen, wo wir wieder bei diesem Plus machen sind. Halt, ne? Wie du schon gesagt hast, ja, die gesundheitlichen Marker sind halt in der Zeit davor halt nicht sonderlich gut und die Lebensqualität ist nicht sonderlich gut. Und wie du es auch schon sagst, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also ich war auch 2015 auf der Bühne in der Men's Physik allerdings und war da auch nicht wirklich in komplett abgezogener Form. Also ich würde mich vielleicht bei 8-% irgendwie befunden haben, was eigentlich noch im Rahmen ist, wo man hormonell eigentlich noch vielleicht sogar noch ganz gut funktioniert. Aber auch danach war halt, Training war halt Katastrophe halt. Da ging halt gar nichts halt. Ne? Und dann, genau, dann hat man sich, wie du es auch schon nanntest oder wie du es auch schon bezeichnet hast, gegen die Wand gefahren einfach. Einfach gegen die Wand gefahren, genau. Genau, und dann kannst du ja vielleicht noch mal so ein bisschen den Recovery-Diet-Ansatz wiedergeben, wie du ihn definieren würdest.
Ja, abschließend vielleicht von meiner Seite zu der Reverse-Diet, das ist halt immer dieses Fear of Missing Out, wie du es auch genannt hast, dass man denkt, ich bin die Schneeflocke, bei mir funktioniert. Und ich würde jetzt, mein zweites Fach ist Geschichtslehrer, ich würde jetzt sagen, Reverse-Diet ist wahrscheinlich einhergegangen mit einer Verbesserung der Internetverbindung und Leuten, die irgendwelche Bilder von sich die ganze Zeit posten wollten. Ja, weil sobald man einen Zuspruch bekommt, viele, die in diesem Sport ja tätig sind, haben ja so ein Ego- und Psychoknacks, dass sie ganz gerne immer wieder hören wollen, wie gut sie aussehen. Das ist natürlich ein sehr optischer Sport. Und wenn ich jetzt möglichst lange noch Bilder von mir posten kann, wo ich in super Form bin und alle sagen, oh, wie schaffst du das denn? Dann bekomme ich meinen Zuspruch. Das wird vielleicht auch ein Grundstein für die Reverse Diet gewesen sein. Und jetzt 2017 kam natürlich dann auch dieses aufkommende Volumentraining durch die Volume Landmarks mit dazu. Die haben wir im letzten Jahr im deutschsprachigen Bereich schon, sind sie erstmal groß geworden, würde ich sagen. Dauert immer ein bisschen, bis die im Deutschen, also bis sie übersetzt werden und dann im deutschen Bereich umgesetzt werden. Und wenn das zusammenkommt, dann ist man natürlich auf dem besten Wege, sich völlig zu zerschreddern. Also das Volumen zu steigern und dann nur ganz wenige Kalorien hinzuzufügen, das geht nicht. Und dann hatte Team PD Muscle Journey, die haben ja auch einen Vault, dann kann man bezahlen dafür. Und ich glaube, ein kostenloser Teil dieses Vaults ist tatsächlich die Recovery Diet. Dann erklären die komplett, wie das funktioniert und wie man das machen soll und so weiter und so fort. Und den habe ich mir dann noch mehr zu Genüge geführt und gesagt, nee, ich muss jetzt loslassen, ich muss auch das tracken. Ich habe ja flexible Diät gemacht zur Wettkampfvorbereitung, habe ich komplett sein gelassen, Handy ausgemacht, mein Fitnessplan nicht mehr bemüht und gesagt, ich esse jetzt und versuche meinen Eiweiß zu erreichen, den Rest esse ich, bis ich das Gefühl irgendwann entwickelt habe, so, ich bin satt. Und wie die Bachforelle, die irgendwie zu viel essen hat und dann wahrscheinlich sich so überfrisst, dass der Magen platzt, habe ich ähnlich versucht, bin vom Körperfett schnell nach oben gegangen. Und merke jetzt auch, man sieht es ja auch, glaube ich, also Entschuldigung, ich trage ein Unterhemd, weil es hier brüllend warm ist, dass ich schon wieder fluffiger geworden bin und das ging relativ zügig. Da habe ich natürlich auch mit Alberto drüber gesprochen und war etwas überrascht. Also der ist ja dafür bekannt, sehr lean zu sein und hätte jetzt erwartet, dass auch wegen Insulinsensitivität, er sagt, nee, wir machen dann nochmal einen Cut oder sowas. Und da hat sich auch wohl im Denken der Amerikaner ein Wandel eingestellt, dass man diese Mini-Cuts nicht mehr so sehr fährt. Die sind ja auch im deutschsprachigen Bereich sehr beliebt, dass man irgendwie 2-3 Monate aufbaut und dann einen Monat wieder einen Cut macht. Und da habe ich mit ihm auch in Köln drüber gesprochen. Und er hat gesagt, er findet das keine gute Idee und keinen guten Ansatz. Ich glaube, das war auch Teil des Workshops, wo wir drin waren. Mhm. Weil man sich immer selbst künstlich wieder aus diesem anabolen Hormonumfeld rausreißt, indem man sagt, jetzt mache ich verzweifelt wieder einen Monat Diät, um 1 Kilo oder 2 Kilo Fett loszuwerden. Wofür? Die kommen erstmal wieder, wahrscheinlich wird die Leistung einbrechen, ich werde nicht mehr diese Rate of Progress haben, dass ich also sagen kann, ich werde stärker über einen kontinuierlichen Zeitraum und verschlechtere eigentlich meine Offseason. Ich glaube, das ist auch etwas, was man wieder mal den Leuten damals zugutehalten muss, als die einfach losgelassen haben, viel gegessen haben und viel trainiert haben, wobei da auch viel falsches Training bei war, ist man natürlich im Umfeld, dass man gut Muskelmasse aufbaut.
Also ich, wie du schon sagst, ich glaube, da ist ein Umdenken so ein bisschen, gerade im so ein Wandel, ne, von diesem Mini-Cut-Movement zu dem ja wirklich längeren Aufbau. Genau, was ich, also wenn man Alberto halt verfolgt, dann merkt man das halt auch. Ne? Also wenn er propagiert das mittlerweile auch sehr, sehr stark, auch in seinen Social Media Kanälen. Was halt immer so eine Sache ist, also ich würde das quasi immer so ein bisschen für Athleten und Athleten natürlich immer individuell sehen. Es ist quasi aus meiner Sicht eine Sache des Mindstates halt. Ne? Also wie sehr kann ich wirklich perspektivisch ein oder zwei Jahre vorausblicken für mich als Athlet oder für einen Klienten? Und ist der eigentlich schon so weit, das überhaupt ja zu verstehen, was man da macht? Dass du halt wirklich jetzt, wenn du jetzt längere Zeit dieses Momentum an Gaining Rates und den hormonellen Bedingungen mitnimmst, einfach am Ende unterm Strich mehr rausbekommst? Oder kommst du einfach nicht damit klar, ja, einfach mal doch diese paar Kilo an Körperfett ja, über einen längeren Zeitraum mit dir rumzutragen, weil es dich einfach mental zu sehr abfuckt? Also
im wahrsten Sinne. Ich würde dann immer die Frage stellen, warum fuckt es einen so ab? Warum macht es einen so fertig, ein Bäuchlein zu haben oder als Frau keinen sichtbaren Einschnitt in der Bauchmuskulatur oder ein bisschen mehr, ein Kilo mehr Speck am Hintern rumzutragen? Dann ist das so. Ich glaube, wir setzen uns sehr häufig unter den sozialen Druck aus, dass wir irgendwie immer wieder möglichst gelobt werden wollen für das, was wir machen. Und als Natural-Bodybuilder muss man schon ein ziemlicher Brocken sein, damit die Leute sich auf der Straße umdrehen und sagen, oh, der lebt aber Gewichte. Und dann ist es natürlich angenehmer, wenn man geschreddet aussieht. Ich finde, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren, was soll ich sagen? Man merkt, wir werden alt.
Ja, ja, es geht langsam los.
Ja, richtig. Ja, ich werde gleich wieder drauf kommen, aber jetzt gerade ist es mir entfleucht.
Okay, macht nichts. Fällt dir gleich wieder ein. Also ich finde es halt interessant, dass du halt auch immer wieder dieses Social Media oder das Abgleichen mit anderen anbringst, weil das einfach aufgrund von Instagram einfach eine große Sache ist, die einfach jeder halt macht. Wir kommen halt nicht drum rum halt. Ne? Also wir konsumieren ja auch die Social Media, um uns Informationen zu holen natürlich. Und in dem Moment kommen wir ja nicht drum rum, auch andere Menschen zu sehen, die diesen Sport betreiben. Und da kommt natürlich dann immer das Abgleichen automatisch, ob man will halt oder nicht. Ne? Und da ist dann halt die Frage, wie sehr man das wirklich abgleicht und vergleicht mit sich oder es wirklich einfach nur wahrnimmt und sagt, okay, ich sehe halt auch die Geschichte bei den Menschen dahinter oder warum sieht der so aus, wie er aussieht, ne, entsprechend. Genau. Gut. Ne, also jetzt nicht wundern, wir hatten gerade einen Abbruch in der Aufnahme, deswegen sind wir beide so ein bisschen lost. Du hattest noch etwas, was dir eben nicht eingefallen ist, was du noch anbringen wolltest.
Ja, ich rede halt immer relativ viel über Alberto, weil der momentan mein Coach ist. Das soll aber nicht so klingen, als wäre ich hier, würde ich immer nur kopieren, was der sagt. Das ist zum einen möchte ich mal anbringen, dass vieles von dem, was ich sage, halt zusammengetragen ist aus vielen, wo wir beide uns, glaube ich, auch an Quellen bedienen. Und dann kommt natürlich die eigene Erfahrung dazu, wie du schon gesagt hast. Also ich coache ja auch, aber im ganz kleinen Rahmen. Und da muss man schon immer beim Individuum gucken. Jetzt habe ich auch zwei Athletinnen gerade im Kader und bei Frauen ist natürlich, glaube ich, nochmal ein größeres Problem als bei Männern, einfach weil da die Zu- und Abnahmeraten nochmal langsamer sind als bei Männern. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein, auch von der Psyche her, ob man jetzt einfach hingeht und sagt, so jetzt aber drauf und komm schon damit zurecht. Das eine ist nicht per se besser als das andere. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich sehe halt mehr Nachteile bei dieser Reverse Diet, über die wir gesprochen haben, einfach weil man diese Hungerphase und die Diät künstlich verlängert. Aber auch bei der Recovery Diet muss man natürlich, da gibt es auch Vorgaben, damit man eben nicht in diesen Dirty Bulk rutscht. Also man könnte sagen, man hat irgendwie Reverse Diet als dieses super langsame auf der einen Seite, den Dirty Bulk auf der anderen und irgendwo die Mitte ist die Recovery Diet, die in beide Richtungen tendieren kann. Und ich glaube, dass abhängig von der Anzahl an richtigen Trainingsjahren, die man auf dem Buckel hat, was man macht. Also da muss ich immer wieder dazu sagen, obwohl ich auch auf der Bühne schon gestanden habe, habe ich sehr viele Jahre damit verbracht, mit nicht perfektem Training und auch nicht perfekter Ernährung immer verzweifelt irgendwie abnehmen zu wollen. Das hat natürlich die Möglichkeiten, Muskelmasse aufzubauen, für mich jetzt deutlich nach hinten geschoben. Also wenn ich sage, ich trainiere schon irgendwie seit 10 Jahren, könnte man sich auch denken, warum wird der jetzt noch so dick? Und warum macht er sowas noch? Der könnte ja auch lean bleiben. Nach 10 Jahren ist ja natural eh nicht mehr so viel rauszuholen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass richtige Trainingsjahre in einem kalorischen Plus, wo ich mit einer Progression versuche, was rauszuholen, eigentlich noch nie stattgefunden haben. Muss man ehrlicherweise sagen. Und das auch wieder, um wieder den Schwenk als Historiker zuvor herzumachen, ne, diejenigen, die das mal 5, 6 Jahre gemacht haben, da kommt dann entsprechendes bei rum. Und ich habe halt noch die Hoffnung, dass in meinem fortgeschrittenen Alter mit Geheimratsecken und dünnen Haaren immer noch die Möglichkeit da ist, ein bisschen Muskelmasse aufzubauen. Das merke ich jetzt auch. Aber das ist nicht per se auf jeden Athleten einfach so umzusetzen.
Ja, und da finde ich auch sehr sympathisch. Also ich glaube, da gibt es mehr Analogien zwischen uns, als wir es jetzt vorher wussten. Weil ich also A, habe das gleiche Alter und B, würde ich halt auch sagen, das Trainingsalter jetzt wirklich nur daran gemessen, wo man halt wirklich mit einem System trainiert hat und Marker hatte und gucken konnte, ob es wirklich vorangeht, ist, obwohl wir schon relativ alt sind, relativ klein. Also wir sind ja noch relativ junge Athleten in der Hinsicht, wenn man das nur da rein deshalb sieht. Und weil du das Alter schon ansprichst, würde ich da auch quasi gleich den Übergang finden wollen. Wie denn so eine Sinn, was sind sinnvolle Zeiträume für so eine Off-Season-Planung, Improvement-Season-Planung? Und genau, wie ist das Trainingsalter da sozusagen auch mit einzurechnen? Wie habt ihr das jetzt geplant, also Birdo und du?
Die Idee war erstmal, dass ich Ende 2019 wieder auf die Bühne gehe. Das habe ich gesagt, dass ich das möchte. Dadurch bedingt, dass wir haben ein Haus gekauft, ziehen um. Also dieses Jahr wäre sowieso gar nichts möglich gewesen. Und ich bin kein, also ich mag, das lag auch jetzt daran, dass die Natural-Bodybuilding-Wettkämpfe zu dem Zeitpunkt, wo ich es überlegt habe, in Deutschland, nur die internationale Deutsche, der GmbF, zu dem damaligen Zeitpunkt in Süddeutschland stattfanden. Das wäre mir echt zu viel Gurkerei gewesen, muss ich zugeben. Die werden das wohl jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wechseln. Dass die internationale Deutsche mehr nach Norden kommt, in deine Richtung, Oldenburg oder so, soll da wohl im Gespräch sein. Cool. Das würde es dann wieder interessanter unter Umständen machen. Ich denke aber einfach, man braucht diese Phase, um rauszukommen, sich wieder hormonell und körperlich zu akklimatisieren und dann von da an kann man sich verbessern. Und als Naturalathlet würde ich eigentlich, also würde ich auch allen Leuten, die ich coache, sagen, ein Jahr Off-Season oder Improvement-Season sollte man schon anstreben. Unter Umständen sogar länger, wenn man länger dabei ist. Denn ich glaube, wenn man noch nicht so lange dabei ist, dann kann man im kürzeren Zeitraum mehr erreichen und eine Verbesserung auf die Bühne bringen. Und Hand aufs Herz, das ist ein optischer Sport. Wir treten nur gegen uns selbst an. Natürlich will man immer Erster werden und. Aber wenn dem Judge da unten dein Gesicht nicht gefällt, dann kannst du machen, was du willst, dann wirst du abgewatscht. Ja. Weil irgendeine Kleinigkeit nicht gefallen hat. Und deswegen sollte man meines Erachtens immer mit dem Ansatz da reingehen, ich möchte mich selbst schlagen, ich möchte besser sein als vorher. Da man als andere nicht beeinflussen kann. Und wenn man jünger ist und ein geringeres Trainingsalter hat, kann man halt, wie gesagt, eine Verbesserung in kürzerer Zeit feststellen. Also ein Jahr Off-Season ist schon machbar. Wenn man jetzt 14 Jahre lang schon hart und gut trainiert hat und schon ordentlicher Brocken ist, da wird sich nicht mehr allzu viel tun. Also Alberto, um den jetzt wieder zu bemühen, der macht jetzt 3 Jahre Off-Season in der Hoffnung, dass er irgendwie 1 Kilo, 2 Kilo, was weiß ich, Muskelmasse mehr auf die Bühne bringt.
Genau. Ja. Also um ihn als Beispiel zu nehmen, er hat ja jetzt auch schon einige wirklich, das Trainingsalter ist schon sehr hoch, also indem er sinnvoll halt trainiert, aber ich meine auch, er hat ja auch mal angebracht, was er auch gerne immer macht, dass es wirklich auch eine Phase gab in seiner Bodybuilding-Karriere, wo er halt wirklich chubby war halt. Und das, glaube ich, hat er 2 oder 3 oder 4 Jahre sogar in Kauf genommen und hat, das gibt auch heute ganz klar an, dass ihm das eigentlich die größte Grundstruktur gegeben hat, die er heute halt aufweist. Und nicht die letzten Jahre, wo er halt so ein bisschen als die Natural-Bodybuilding-Ikone aufgestiegen ist, sondern das ist alles in der Vergangenheit, wo er halt wirklich chubby war, dem das Ganze sozusagen auch zuspricht. Ne? Und wie du schon sagst, dass man im jüngeren Trainingsalter vielleicht auch jährlich große Fortschritte machen kann, sehe ich halt auch so. Wo ich aber auch sage, wo man jetzt auch ein gutes Beispiel hat, weil er, glaube ich, auch 3DMJ-Athlet ist. Ich glaube, heißt der Josh oder Canyon oder, glaube ich, weiß, wen ich meine. Genau. Ja, ja. Ist halt ein sehr, sehr junger Athlet. Ich glaube, der ist jetzt 18 oder 19 erst.
19.
Genau. Und hat halt jetzt seine erste Wettkampfdiät gemacht und hat vorher keine einzige Diät gemacht. Hat halt, seit er 13 ist, trainiert und hat halt wirklich seit 13, also 5 Jahre wahrscheinlich, aufgebaut. Und das kann halt auch das andere Beispiel sein, halt, wenn man in dem Alter schon ja, diesen Mindstate hat und sagt, ich will jetzt einfach nur Muskeln aufbauen, mich juckt es halt überhaupt nicht, wie ich im Schwimmbad aussehe, dann hat man da auch ein Beispiel dafür, was da halt möglich ist, genau, wenn man halt diese Richtung einschlägt halt, ne? Ja. Also werde ich vielleicht auch mal in den Shownotes hier verlinken, weil ich das einfach wirklich eine sehr, sehr krasse Sache finde, die da gerade passiert, der junge Mann. Ja,
ich finde das ist auch gerade im Natural Bodybuilding, wenn man sich das betrachtet, was gerade im Ausland viel passiert. Es gibt ja die ewige Diskussion über Fake Natties und was möglich und nicht möglich ist. Und wenn man die an der Speerspitze sieht, die also wirklich die Pro-Card haben und alle ein, zwei Jahre noch auf die Bühne gehen und richtige Maschinen sind und auch von der Optik, wo man sagen würde, der muss doch stoffen. Sam Watt wäre da zu nennen oder Nathan Williams wäre da zu nennen. Alberto wird niemand sagen, der stofft, weil der ist halt schmal, ne? Der ist so groß wie ich ungefähr, so 1,75 m wird der sein, wiegt seine 70 Kilo. Aber bei dem ist es natürlich die Form, die er auf die Bühne bringt. Aber auch dieser Kenyon, also Josh Kenyon heißt der, glaube ich.
Ich werde das mal verlinken, damit die Leute wissen, wer das ist.
Genau. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Wenn man den sieht auf seinen Wettkampfbildern, dann denkt man auch, krass unmöglich. Aber wenn man dann berücksichtigt, dass der 3-6 Jahre lang wirklich nur gut gegessen und hart trainiert hat und ein Sam Watt, der ist jetzt gerade Masters Powerlifting-Meister aus Großbritannien geworden, jetzt vor ein paar Tagen, erneut 11-mal irgendwie Powerlifting-Champion, der macht seit über 25 Jahren den Sport, ja, dann kann man so aussehen. Das kann man natürlich rausholen. Aber der hat auch das entsprechende Trainingsalter.
Ja. Genau, und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen zusammenbringt, dann ist, glaube ich, so ein Jahr ist, glaube ich, das die unterste Grenze, das Minimum, was halt nötig ist, um halt wirklich, dann wirklich netto was rauszukriegen. Und nach oben hin ist da eigentlich, ja, sollte da eigentlich keine Grenze sein. Also wenn jetzt jemand so verrückt ist und sagt halt, ich bin jetzt irgendwie 20 und will halt mit 30 halt im Naturalbereich rasieren. Ich mache jetzt 10 Jahre Off-Season halt so. Könnte das wahrscheinlich auch tun. Da müsste man dann halt drüber diskutieren, ob man nicht doch da Maintenance-Phasen oder doch Minicuts oder sowas mit einbringt, weil irgendwann einfach das Fett natürlich auch einfach in Menge zu sehr akkumuliert ist und dann gibt es wahrscheinlich doch schon Nachteile. Ne?
Ja. Ich glaube natürlich, wenn wir darüber sprechen, reden wir nicht jetzt illusorisch davon, dass man 2-3 Jahre einfach viel isst, dann sind wir wieder beim Dirty Bulk angelangt, sondern da gehören auch, und das wäre ein Teil der Periodisierung, und Periodisierung muss ja nicht nur das Training sein, sondern auch die Ernährung und Körperfettprozentzahlen. Also ich denke, dass man halt sich hocharbeitet und dann sagt, jetzt mache ich doch mal einen gezielten Cut, keinen Mini-Cut von ein paar Wochen mit einem super aggressiven Defizit, sondern schon 2 Monate zu sagen, jetzt gehe ich in eine vernünftige Diät, die aber auch strukturiert und geplant ist, dann etwas abbaue und danach wieder aufbaue. Das muss man wie in so einem Treppcheneffekt sich vorstellen, weil dann das hilft ja alles zur konkreten Planung, dann zur Wettkampfvorbereitung. Also wenn ich jetzt nur Blödsinn baue in der Ernährung und dann soll ich auf die Wettkampfvorbereitung gehen, dann werde ich wahrscheinlich in ein extremes Loch fallen. Wenn ich mich aber immer durch diese Cut-Phasen resensibilisiert habe, genau wie beim Training, da machen wir auch einen Deload, dann werde ich schon eine vernünftige Basis bauen, dass ich dann in die Wettkampfvorbereitung reingehen kann und nicht mein ganzes Leben umstellen muss und wieder nur in irgendwelchen Stories rumjammere, dass ich heute Abend kein Ben & Jerry's essen kann, sondern dann kann man das auch erfolgreich machen.
Genau, da wären wir dann nämlich auch schon beim nächsten Thema. Also super, du kriegst das immer super hin, ungewusst die Überleitung zu schaffen vom Thema. Sehr guter Mann. Beim Thema Periodisierung für die Off-Season oder allgemein halt, ne? Also eine Periodisierung in dem Sinne, dass man halt ja sein Trainingsjahr oder vielleicht, also in meinem Falle jetzt so mal als Beispiel, ich habe meine Off-Season jetzt für 2 Jahre komplett durchgeplant, ne, auf dem Zettel. Wo man aber auch mal dazu sagen muss, dass das Ganze natürlich auch irgendwie reaktiv an Begebenheiten angepasst werden muss halt, ne? Auf dem Zettel mag so aussehen, ob es in 2 Jahren wirklich so ausgesehen hat, wird man dann sehen. Aber wie du schon sagst, es hilft einem halt wirklich einen Weg zu haben, den man beschreitet in Phasen, um entsprechend halt ein optimales Ergebnis rauszukriegen halt, ne? Und das ist halt wirklich etwas, was du, glaube ich, auch wirklich nur machst oder halt auch auf dich nimmst, wenn die Ambitionen schon recht hoch sind in dem Sport halt, ne? Jemand, der jetzt sagt, ich will halt im Schwimmbad gut aussehen, geht 3-mal die Woche Brustbizeps trainieren, das ist halt was anderes, aber halt genau, da wären wir jetzt beim Thema Periodisierung, ne? Und ich glaube, da gibt's im Gro in unserer Szene jetzt so zwei 2, 3 Camps vielleicht so, ne? Genau wie du schon gesagt hast, ist im deutschsprachigen Raum ist halt die, sind halt die, das Volumenthema halt ein sehr, sehr großes, weil es halt auch von, haben wir vorher schon drüber geredet, von vielen Fitness-YouTubern so ein bisschen vereinnahmt wurde, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch ohne Credits zu geben, vereinnahmt wurde, aber dadurch halt sehr, sehr bekannt ist, das Thema halt, ne? Das kennen wahrscheinlich auch die meisten der Zuhörer. Wie gehst du das oder wie geht ihr das an?
Wir machen eine Periodisierung, die tatsächlich stark ans Powerlifting angelehnt ist. 3DMJ, wenn man sich das so anschaut, auch die anderen Coaches, die haben eine gewisse Abneigung gegenüber Volumen. Das, also jetzt Vorsicht, jetzt fangen wieder einige an zu schreien. Die haben natürlich keine Abneigung per se gegen Volumen. Die sagen halt nur, Volumen ist extrem mit Vorsicht zu betrachten. Jetzt erstmal, um das auf das eine wieder einzugehen, wir machen es im Powerlifting. Das heißt, die Verbundübungen, eben zurzeit mache ich Flachbankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben und Overhead Press, wobei ich aufgrund von Schulterproblemen zum einarmigen Kurzhanteldrücken übergegangen bin, als meine wirklichen Main Lifts. Und die sind klassisch in so einer doppelt linearen Progression. Das verläuft dann so, also erst geht das Volumen quasi runter. Ich fange in der ersten Woche an mit 5 Sätzen, dann mache ich 4 Sätze, dann mache ich 3 Sätze und die Intensität geht allerdings hoch, also die Last geht hoch. Das ist, nennt man dann so eine doppelt lineare Progression. Mit dem Endziel, dass ich halt natürlich von einem vierwöchentlichen zum vierwöchentlichen Block stärker werde. Das testen wir dann immer alle 8 oder 12 Wochen über einen MRAP-Test. Also ich glaube, mit einem Bodybuilder würde man nicht einen Maximalkrafttest machen. Da ist das Verletzungsrisiko zu hoch und nicht zielgerichtet. Dann gucken wir einfach, wie viel mit dem neuen Gewicht ich maximal an Wiederholungen bewältigen kann. Das Volumen wird dann über so Secondary Lifts oder Assessment Work gemacht. Das heißt, das sind eher Isolationsübungen, wo das Verletzungsrisiko auch nicht so brachial hoch ist wie bei einer Kniebeuge oder bei Kreuzheben, wo man sich schon ordentlich was verheben kann. Und darüber wird halt das Volumen akkumuliert, wobei das einem anderen Progressionsschema folgt. Das ist die Art und Weise, wie wir das jetzt vorangehen. Das Problem bei Volumen, was ich immer sehe, das wäre wahrscheinlich das zweite Camp, was du angesprochen hast, was du ja schon genannt hast, ist immer, da sind so viele Umwelteinflüsse und Reize, die eine ganz große Auswirkung auf unser Stressniveau und unsere Stressbewältigung haben. Ich kann jetzt gerade, nehmen wir den Sommer als Beispiel, ist jetzt brutal heiß. Wir haben teilweise 24 Grad im Schlafzimmer, wenn man schläft, kann man mir nicht jetzt sagen, dass man erholsam geschlafen hat. Wenn ich mich dann in einer Volumenprogression befinde und muss jetzt gerade in meiner Overreaching-Phase das Maximalvolumen oder mehr sogar noch kloppen, dann kann es sein, dass ich völlig einbreche. Obwohl ich eigentlich, sollte es jetzt funktionieren. Und ich finde, gerade wenn man von der Anzahl der Wiederholungen runtergeht, aber die Intensität aufgrund der Last steigert, dann ist es mal noch einfacher, das zu bewältigen, als wenn ich jetzt noch einen 5., 6., 7. Satz hinten drauf klatschen müsste, um irgendwie mein Volumen zu akkumulieren. Wieder, ich glaube, für Athleten, die extrem erfahren sind, also wenn wir hier von Elite-Athleten sprechen, die das schon kennen, weil sie 10, 15 Jahre Trainingserfahrung am Buckel haben, die können das. Die machen das auch schon seit einer entsprechend langen Zeit. Aber wenn jetzt der seit 4 Jahren trainierende Student, der nichts anderes an Problemen in seinem Leben hat, außer den Kühlschrank zu füllen und irgendwie zu lernen, wenn der nebenher trainieren geht und so viele Einflüsse dazukommen, dann kann halt eine Kleinigkeit dazu führen, dass der Zug direkt von den Schienen springt und dann funktioniert es nicht mehr. Das wäre meine Warnung, die ich an der Stelle ausspreche. Das heißt nicht per se, dass es nicht funktioniert und es kann auch funktionieren. Ich kenne aber kaum jemanden, der eine Kniebeuge mit 180 oder 200 Kilo macht und kleine Beine hat. Ich kenne aber genug, die Kniebeugen 10 Sätze mit 40 Kilo machen und meinen, sie haben jetzt das Volumen extrem hochgeschraubt und eigentlich immer noch kleine Zahnstocherbeinchen haben. Ja, das kann jeder für sich jetzt entscheiden.
Ja, also das ist definitiv auch einer der der Fallstricke, die man beim Volumenkonzept definitiv haben kann, dass man einfach die mechanische Last auf sehr, sehr lange Zeiten nicht sonderlich hoch bekommt, von der Performance halt, ne? Weil man sich halt immer wieder durch das Volumen halt immer wieder da Potenzial nehmen kann. Was ich aber auch immer so ein bisschen auch bei Klienten immer so ein bisschen davon abhängig machen muss, es gibt halt diese Zahlenmenschen halt, ne? Also ich glaube, du weißt, was ich meine, dass die halt, die feiern das ohne Ende ab. Also wenn die halt sehen, das Volumen und so weiter geht halt von Mesozyklus zu Mesozyklus hoch und sie können es regenerieren, sie können es adaptieren, dann wachsen sie halt. also im Kopf, und dann, klar, der Körper wird ihm nachziehen. Und das ist halt immer so eine Präferenzsache, glaube ich, was einem dann auch Spaß macht von der Methode, die man anwendet. Ne? Also ich fand es halt auch sehr interessant. Ich glaube, hat sogar jemand gefragt in Köln, ob er das überhaupt auf dem Zettel hat, seine Athleten, wie die Gesamt-Tonnage überhaupt aussieht. Und ich meine, er hat so gesagt, nein, das hat er gar nicht auf dem Zettel, sondern er arbeitet tatsächlich, wie du schon sagst, eher mit den Kraftwerten und mit diesen Tests sozusagen. Finde ich halt sehr, sehr interessant. Ne? Also das und es funktioniert ja definitiv.
Man sieht ja, es auch ich mein, hier. Ja, also ja. Ich kann auf jeden Fall behaupten, dass es von der Kraft deutlich nach oben gegangen ist. Und das ist natürlich auch ein Marker für eine Off-Season. Ich denke, da wollten wir später auch noch drüber reden, dass man sagt, man hat eine Messgröße. Wenn ich jetzt, aber da sprechen wir nachher drüber, sagen wir es jetzt genau. Einfach so, bevor wir wieder vorweggreifen. Ich denke aber, das Wesentliche sollte also auch auf jeden Fall sein für so eine Improvement Season, dass man eine Periodisierung wählt. Man sollte irgendeine haben. Wie du gesagt hast, die einem besser liegt. Und diese Periodisierung sollte man aber auch vernünftig verfolgen. Also es gibt ja viele, die gehen einfach ins Fitnessstudio und sagen, jetzt trainiere ich einfach nur viel. Das ist zum Scheitern verurteilt. Egal, wen man sich anschaut, die machen alle einen Deload, die machen alle eine strategische Zurückführung oder Rückführung des Volumens oder der Intensität, um dem Körper eine Erholungsphase zu geben. Und allein das wäre ja schon eine Periodisierung, die meisten Freizeittrainierenden gar nicht machen. Die gehen einfach immer und geben Vollgas. Kann man auch machen, spricht auch nichts gegen, aber für den Wettkampfathleten ist es mit Sicherheit nicht der schlauste Weg.
Genau, also das ist halt so der Klassiker, den man halt immer so anbringt. Wenn du nicht deloadest, deloadet der Körper halt für dich. Also bist dann richtig. Halt einfach bist halt völlig overreached und bist halt wahrscheinlich krank dann irgendwann. Schreibst das aber einfach nicht dem Training zu, sondern hast, ja, ich wurde halt angeniest oder ich habe halt jetzt eine Erkältung bekommen. Genau, also das ist definitiv einen Plan zu haben, wie ich schon gesagt habe, wenn ich eine Periodisierung habe oder finde ich auch einen linearen Plan erstmal, dann hast du einen Weg, den du beschreitest. Du hast einen Weg, den du gehst. Wenn du jetzt aber einfach sagst, ich will irgendwo hin und drehst dich halt ständig im Kreis und dahin, mal gucken, heute mal dies, mal das, dann wirst du wahrscheinlich den Weg zu deinem Punkt wahrscheinlich nie bekommen oder du wirst ihn nicht gehen. Und wenn, dann wäre es halt eher Zufall wahrscheinlich.
Ne? Ja. Wobei man dann wieder, wenn man dann ins Gym geht und sagt, oh, heute mache ich mal Bankdrücken. Ah, ist besetzt. Ah, da mache ich Latzin. Ah, juhu. Ne? Genau. Aber ich glaube, darüber reden wir, glaube ich, im Großen gar nicht. Also das sind ja wahrscheinlich auch nicht die Leute, die sich einen Podcast anhören.
Genau. Das sind halt die Leute, genau, die über diese Phase hinaus sind und halt, ich sag mal sozusagen, die 30% noch wollen, die man halt so beeinflussen kann und noch optimieren kann halt. Ne? Genau. Also genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal, wir haben ja jetzt schon ein Marker so ein bisschen angesprochen, nämlich die Kraftwerte, die ihr nutzt, um natürlich eine Offseason auch von den Markern als erfolgreich, dem Prädikat erfolgreich betiteln zu können. Also ihr nehmt die Kraftwerte definitiv, die konstant hochgehen sollen. Genau. Dann gibt es ja eigentlich noch, da wären wir wahrscheinlich wieder im anderen Camp, beim Volumencamp, die wahrscheinlich eher über die Gewichtszunahme sozusagen das Ganze steuern oder als erfolgreich ansehen. Habt ihr das habt ihr sicherlich aber auch als Marker irgendwie schon mit drin? Ja.
Ja. Also es wurde am Anfang gesagt, in diesem Zeitraum will ich, dass du 3 Kilo zunimmst. Okay. Am Ende sollten 3 Kilo mehr im Wochenschnitt da sein. Die Rate sollte ungefähr bei 1% des Körpergewichtes pro Monat sein. Das kam dann auch hin, das wären 2,5 bis 3 Kilo wären das schon gewesen und das kann man ja nicht immer nur rein vom Papier rechnen. Man kann jetzt nicht sagen, dass 1%, das müssen 2,6 Kilo oder 2,4
Kilo. Das war jetzt aber nach der Wettkampfdiät, richtig?
Das war nach der Wettkampfdiät, okay. Genau. Also nach dem Abschluss einer Recovery-Diet, die ich dann auch selbst durchgeführt hatte und da hat er auch direkt als erstes gefragt, bist du denn jetzt auch schon so wieder so fit und kannst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich bin auf jeden Fall wieder besser als vor Beginn der Wettkampfsaison. Und dann ging es richtig damit los. Und die Gaining Rates sind auch da, weil da muss ja auch was passieren. Man kann, natürlich würde man noch irgendwie stärker werden durch neuronale Adaption und so weiter in einem gewissen Rahmen. Aber wenn sich im Körpergewicht gar nichts tut, dann muss man schon sagen, dann kann auch keine Muskelmasse sich aufgebaut haben. Das ergibt die einfache Logik. Und deswegen ist die natürlich auch vorgegeben.
Ja, und mit den Gaining Rates wäre dann sozusagen, also wie soll ich sagen, wenn man dann sich sozusagen eingegroovt hat nach der Recovery Diet und wir sind jetzt in dem Momentum, dass wir halt wirklich Überschuss-Mesozyklen fahren oder ne, also wirklich Phasen haben, wo wir konstant im Überschuss sind, dann ist ja mal so die Frage, okay, was ist eine sinnvolle Rate dessen pro Monat zum Beispiel? Ne? Da gibt es den konservativen Ansatz von vielleicht 0,25% des Körpergewichts bis hin zu 2% des Körpergewichts. Das ist, glaube ich, so eine Range, die man ganz gut sagen kann. Da gibt es halt Empfehlungen von bis. Wo ich halt immer so ein bisschen die Problematik sehe, wenn ich mich am unteren Ende befinde im Naturalsport, sind wir halt sowieso alle nicht so schwer. Und die Messungenauigkeit ist halt sehr, sehr groß, weil einfach 0,25%, das kann auch einfach nur Wasser sein, was du halt entsprechend dauerhaft mehr einlagerst. Deswegen bin ich halt mittlerweile tatsächlich eher ein Freund geworden, mich am oberen Ende anzusiedeln, um einfach sicherer zu gehen, dass ich halt auch wirklich entsprechend an Körpergewicht zunehme, natürlich auch an Muskelfaserstrukturaufbau. Körperfett ist auch dabei, aber ich kann halt sicherer sagen, dass es halt wirklich so ist, anstatt einfach, in irgendwie einem Jahr 1,5 Kilo schwerer zu sein.
Ja, bin ich völlig deiner Meinung. Ich hätte es auch vorher von einem Jahr, hätte ich es wahrscheinlich noch anders gesehen und gesagt, boah, nee, das ist zu viel, dann wird man wieder insulinsensibel und bla 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 und dann wird es nicht so effektiv sein. Ja, Effektivität hin oder her, die kann man ja sowieso nicht wirklich messen. Also sobald man ein bisschen Körperfett drauf hat, kann man nicht mehr sagen, es ist jetzt Fett oder Muskelmasse, die ich am Bizeps aufbaue. Man sollte da, glaube ich, auch locker lassen, einfach sagen, jeder, der so eine Diät mal gemacht hat, ob Strandfigur, ob Wettkampfvorbereitung, der weiß, wie man diätet. Also das werden alle, die deinen Podcast jetzt hören, die unseren Podcast hören, die sich in der Szene aufhalten, die wissen, wie man eine Diät macht und man kann Fett schon abbauen. Ist natürlich nur, sollte es nicht so überhand nehmen, dass man zum Beginn einer richtigen Wettkampfvorbereitung da steht und sagt, so, herzlichen Glückwunsch, jetzt bräuchte ich 40 Wochen, um in Form zu kommen. Dafür macht man halt vorher schon mal so eine Art Vorab-Diät. Das ist auch etwas, was wir auch tatsächlich planen, dass wir sagen, mit einem zeitlichen Abstand zum eigentlichen Beginn der Wettkampfvorbereitung wird mal eine Diät gemacht von 2-3 Monaten. Das schreibt, glaube ich, Berto auch in seinem Post. Er hatte da jetzt einen von seiner Moppelphase, wo er gesagt hat, das gehört einfach dazu. Um einfach mal zu gucken, wie funktioniert eine Diät mit dem Athleten. Also wenn ich als Coach das machen würde oder mache, dann würde ich auch sagen, wir machen jetzt mal mit zeitlichen Abstand dazu so etwas, um zu gucken, wie funktioniert der Mensch in einer Diät. Und damit ich mich nicht von auch als Coach einfach ins kalte Wasser springe und sage, so, jetzt beginnen wir mal eine Diät und gucken mal, wie das funktioniert. Und dann funktioniert nämlich nichts und dann kann man nichts mehr ändern. Deswegen sollte man das schon machen, finde ich. Deswegen würde ich auch die Gaining Rate von 2% sagen, ja.
Cool, da kommen wir schon relativ überein mittlerweile. Und das ist auch wieder, glaube ich, so etwas von diesem Wandel, von dem ich schon jetzt in den letzten Podcasts eigentlich immer wieder mit den Gästen gesprochen habe. Es geht halt alles doch tatsächlich so ein bisschen in den Oldschool-Bodybuilding-Sport von den Methoden oder zurück. Was damals halt so ein bisschen intuitiv gemacht wurde oder auch wirklich ohne Evidenz gemacht wurde, sondern einfach, weil es funktioniert hat, findet heute viele, viele Ansätze wieder auch in der evidenzbasierten Szene. Einfach, weil es damals einfach funktionierte und da haben sich Erfahrungswerte einfach ergeben. Ne? Genau, und wie du schon sagst, das ist ja auch jetzt etwas, was sehr, sehr, sehr verbreiteter wird. Da habe ich ja, glaube ich, im letzten Podcast mit dem Pascal Flohr drüber geredet, die Maintenance-Phasen, mal Erhaltungsphasen zu fahren und da wirklich Erfahrungswerte zu sammeln und dem Körper einfach mal auch Zeit zu geben, nicht immer nur in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und halt die Diät vor der Wettkampfdiät ist natürlich definitiv auch etwas, was wahrscheinlich die meisten machen müssen, die halt diese 2% jetzt in der Offseason halt eher fahren, weil sie halt eben in Kauf nehmen, ein bisschen höher zu gehen und sonst einfach die Wettkampfdiät wahrscheinlich diese eklatant langen Zeiträume einnehmen wird, die ja in der Vergangenheit allerdings natürlich auch gewählt wurden. Wie lang war deine Wettkampfdiät überhaupt? Das ist auch interessant.
Also meine Wettkampfdiät im Jahr 2017 war 33 Wochen. Also schon relativ lang, würde ich sagen. Nicht völlig übertrieben lang, dann wären wir wahrscheinlich wirklich bei 40 Wochen. Aber 33 Wochen ist schon lange, muss man sagen. Die hat allerdings insofern gut funktioniert, dass wir, ich glaube, 8 Wochen oder fast 10 Wochen vorher gesagt haben, so, du bist eigentlich fast schon ready. Und jetzt können wir auch mal so Maintenance-Phasen fahren. Das glaube ich auch, ist nicht nur aus der Bodybuilding-Perspektive, also man sollte sich ja nicht immer nur als Athlet definieren und sagen, es gibt jetzt nur diesen Sport für mich und ich bewege mich immer in meinem Leben zwischen Abnehmen und Zunehmen, sondern wir sind alle Menschen, die ganz normal funktionieren. Ich habe eine kleine Tochter und kann nicht das ganze Jahr über hier schlecht gelaunt durch die Gegend laufen oder der die Kelloggs wegessen. Da sollte man, glaube ich, auch einfach mal für die eigene Psyche auch so Maintenance-Phasen wirklich ernst nehmen Denn das ist ja das, wo Otto normal am meisten Probleme mit hat, das Gewicht zu halten. Also wenn wir uns jetzt auch die ganz normale Bevölkerung anschauen, die werden irgendwie kontinuierlich dicker oder sie können gar nicht zunehmen und nehmen mir vielleicht mal noch ab, aus welchen Gründen auch immer, wobei das seltener ist heutzutage. Aber das Gewicht zu halten, sollte man auch als Wettkampfsportler oder als Fitness-Enthusiast ernst nehmen und auch über einen Zeitraum von sicherlich mal einem Monat oder 6 Wochen, um zu gucken, wie man funktioniert und auch gesunde Essgewohnheiten sich anzugewöhnen und nicht einfach nur zu sagen, extrem, extrem. Genau. Da würde ich schon zustimmen.
Ja, also für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, zieht euch den Maintenance-Podcast mit Pascal Florian, da reden wir ganz im Detail darüber. Ist natürlich auch etwas, was in die Improvement-Season mit reinspielen kann, wenn man über das Thema Periodisierung redet. Also ich bin tatsächlich im Moment jemand, der doch sehr tatsächlich mit diesen Volume Landmarks arbeitet für mich, weil ich aber auch tatsächlich ein Mensch bin, der dieses Zahlenspiel einfach extrem, mir macht es extrem Spaß, halt zu sehen, wie ich das Ganze steuern kann, halt, ne? Genau, und der halt auch jetzt schon das Ganze mit Maintenance-Phasen, vielleicht auch noch eine Minicut zwischendurch oder zwei sogar, vielleicht mal fahren wird. Aber in der Zeit dazwischen werde ich halt wahrscheinlich die Gaining Rates deutlich höher fahren, als es entsprechend wahrscheinlich dort propagiert werden würde. Aber genau, da muss ja jeder so ein bisschen seinen Weg finden.
Gut. Ich glaube, man sollte auch nicht die eigene Erfahrung immer hinten ranstellen und sagen, in dem offiziellen Dokument A, B, C, D steht das und das und das muss jetzt so sein. Wir alle machen Erfahrungen und deswegen glaube ich auch, dass es ein Vorteil ist, wenn man, wie wir als Jahrgang 82er sagt, wir haben jetzt schon einiges an Erfahrungen mitgenommen und können das von da aus auch uns lösen von dem Offiziellen und das von außen betrachten und argumentativ sagen, aus dem und dem Grund würde ich es jetzt anders machen. Das kann man natürlich als N gleich 1 Studie auch nur auf sich selbst beziehen. Das kann man auch, wenn man, du coachst ja auch, mit Klienten arbeitet, auch auf die anwenden und zumindest logisch begründen, warum man diesen Schritt für die Person nicht als optimal empfinden würde. Dass der Klient natürlich immer noch sagen kann, ich möchte das gerne so und so handhaben, ja, der Kunde ist König, könnte man sagen. Außer es geht halt völlig gegen den eigenen Strich und man sagt, das kann ich nicht verantworten, das ist natürlich klar. Aber ja, diese Erfahrung, die hilft.
Ja. Ja, und das ist wahrscheinlich auch etwas als Coach, wo man sich, also wo, was man dann als Erfahrungswert irgendwann kriegt. Die Klienten sind natürlich auch bei dir, weil sie dich so ein bisschen natürlich als, nicht als Instanz sehen, aber als Experten sehen, aber dich auch ein bisschen als Vorbild natürlich wahrscheinlich nehmen, sonst wären sie jetzt wahrscheinlich nicht zu dir gekommen und wollen natürlich unterbewusst auch immer gerne das machen, was du auch machst. Und wenn du dann sozusagen 9 Klienten hast und gibst ihnen sozusagen das Coaching-Intro und der dann völlig entgeistert sagt, aber das ist ja irgendwie gar nicht das, was du machst, so, dann genau, dann muss man halt erstmal das wirklich sinnvoll wiedergeben können, warum es erstmal so stattfindet, dass es aber auch irgendwann anders laufen kann. Das muss man halt auch immer mal so ein bisschen die Perspektive gerade rücken, weil es halt eben, es kann nicht für alle gleich sein und das ist halt etwas, was die meisten halt nicht sehen. Ne? Gut, habe ich irgendwas vergessen, was du gerne noch anbringen würdest zu dem Thema?
Also ansonsten, ich glaube im Großen und Ganzen haben wir über die Improvement Season ja jetzt relativ ausführlich gesprochen, dass man das Ganze im Jahr 2018, bald 2019 sehr geplant und strukturiert angeht und auf verschiedene Tools zurückgreift, das ist glaube ich klar. Gerade Wettkampfathleten sind dann glaube ich nochmal akribischer, was das betrifft, als der reine Fitnesssportler oder auch der ambitionierte Fitnesssportler, wobei da die Grenzen meines Erachtens verschwimmend sind. Es gibt ja sehr viele, die ohne weiteres auf die Bühne gehen könnten und wahrscheinlich auch eine gute Platzierung machen würden, nur die haben halt kein Interesse daran, weil sie sich nicht in ein enges Speedo vor dem Publikum stellen wollen oder im Bikini auf- und abstolzieren möchten. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. Da sollte man auch nicht elitär sagen, ich bin Wettkampfsportler, ich bin da was Besseres, weil ich kann es ja oder so, das ist totaler Quatsch. Wesentlich wäre, glaube ich, auch für mich hier, das ist immer eine Sache, die bei mir im Coaching mit dabei ist, dass man das Ganze nicht zu hoch hängt. Also man sollte auch wirklich mal locker lassen können, auch bei der Improvement Season. Natürlich hat man seinen sportlichen Ehrgeiz und man kann immer sagen, irgendwo ist das kleine chinesische Mädchen, das es besser macht als ich, also muss ich mich noch steigern können. Aber unterm Strich sind wir alle Menschen und müssen gucken, dass wir in unserem Alltag funktionieren. Also ich kann jetzt nicht als Lehrer durch die Gegend laufen, auch in meinem letzten Jahr in der Wettkampfvorbereitung und den Kindern die Haut vom Gesicht ziehen bei jeder Kleinigkeit und Nichtigkeit. Da müssen wir einfach gucken, dass wir befinden uns nun in einem Nischensport, dass man sich da auch immer noch als Mensch bewegen kann.
Finde ich ein sehr, sehr gutes Abschlusswort sozusagen, dass wir halt den Sport natürlich für uns halt sehr, sehr wichtig erachten und den großen Teil unserem Leben geben, aber das Sozialleben oder deswegen finde ich halt auch sehr sympathisch deinerseits das Familienleben, man hat eine Tochter, man hat eine Frau zum Beispiel oder jetzt man zieht jetzt um, man verändert sich sozusagen räumlich. Das sind halt Sachen, die halt primär im Leben halt eher das Leben ausmachen als jetzt der Deadlift PR, den man vielleicht in 3 Wochen anvisiert hat, über den man sich auch riesig freuen wird und der aber nur, der sozusagen deine Tochter wahrscheinlich nicht noch nicht so groß interessiert, sondern dass der Papa halt auch zu Hause ist und entsprechend halt auch ja, von der Vitalität da ist und auch mit dem Kopf da ist, wo er sein soll, finde ich ein sehr, sehr positives Ende dieses Podcasts quasi. Genau, wenn du willst, dann erzähl den Leuten gerne, wo sie dich finden, wenn sie sehen wollen, wie du halt mal in Wettkampfform aussiehst. Genau, den Podcast, erzähl mal, wo kann man mehr von dir hören und sehen?
Mehr von mir hören kann man bei Team S Dedicated. Dann müsstet ihr bei Instagram, also wir haben eine Webseite www.b2ad.com oder de, da bin ich gerade, ich glaube de tatsächlich, müsste ich nachchecken. Da haben wir einen Blog, in dem wir,
dann finden Sie es.
Sehr, das ist sehr lieb, in dem wir regelmäßig Blogs schreiben. Da sind auch die Podcasts drin. In unserem Podcast kann man bei Soundcloud als auch Spotify, ich glaube auch, wir sind bei Apple iTunes. Meine ich, aber ich habe selbst keine Apple-Produkte, deswegen kann ich es nie so ganz testen. Da sind wir auch unter Aestheticated zu finden. Da vorsichtig, das Aestheticated wird mit AE geschrieben. Also ich habe jetzt häufiger Rückmeldungen bekommen. Spotify, ich finde euch nicht. Das ist, glaube ich, sehr feinfühlig mit der großen Kleinschreibung und mit den Wörtern. Da nochmal der Hinweis drauf. Ansonsten bei Instagram mein völlig unspektakulärer Account, wo man auch immer wieder nachvollziehen kann, dass ich nebenher wahrscheinlich ein riesen Nerd bin und Dungeons & Dragons spiele. Der heißt SJ-Athlete. Da gibt es nicht allzu viele Bilder von mir, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich als Lehrer tätig bin und das ist immer so eine Sache, es ist ein frei zugänglicher Account. Ich habe den nie auf privat stellen wollen, weil ich gedacht habe, ich mache relativ vielen Content. Ich habe also auch Kurse an meiner Schule gegeben, wo Schüler Kraftsport und Ernährung gelernt haben. Wir haben einen eigenen Kraftraum an der Schule. Da könnt ihr dann auch trainieren. Der ist komplett mit Power Racks, Multiracks, Langhanteln, Kurzhanteln, Gewichten ausgestattet für die Oberstufenschüler. Da habe ich das, wie gesagt, in so einem Projektkurs eine Zeit lang jetzt gemacht, dass die Schüler da das Ganze gelernt haben. Momentan läuft der gerade nicht, aber deswegen war die Idee, das Profil nie zu beschneiden, weil Schüler das, denke ich, auch interessant finden, dass man ein authentischer Mensch ist und halt auch seine bekloppten Hobbys hat. Ist aber natürlich auch eine Sache, wenn man 5. und 6. Klässler unterrichtet und dann da irgendwie im engen Bützchen auf der Bühne rumspringt. Kommt dann teilweise gerade bei Eltern vielleicht nicht so gut an, da kann man auch drüber streiten. Da sind auch Diskussionen drüber gelaufen, aber ich habe an einem Punkt jetzt für mich entschieden, nö, also ein Bild von hinten von meinem Rücken ist ja mal ganz okay, das ist nichts Schlimmeres, als im Freibad durch die Gegend zu laufen. Wenn man aber auf YouTube einfach Stefan Jegust WFF sucht, dann kann man mich auch in Wettkampfform sehen. Bewegte Bilder sagen da, glaube ich, auch immer noch ein bisschen mehr aus und die GmbF hatte letztes Jahr von der Deutschen Meisterschaft auch sehr lange Videos, 45 Minuten vom Leichtgewicht, da renne ich dann auch rum. Wen das interessiert, über den Team-Account, da gibt es auch immer mal wieder Bilder, also vom Team ist dedicated. Ich selbst poste die jetzt nicht so sehr.
Ich werde jegliche Profile und auch mal das YouTube-Video verlinken, weil es sehr imposant ist. Also,
ne? Danke.
First Call-Out, da hast du wirklich, da sieht man mal, dass man nicht unbedingt die meiste Muskelmasse braucht, um im Natural Bodybuilding halt entsprechend die Trophäe davon zu tragen.
Könnt ihr alles sehen. Willst keinem Athleten unterstellen, der da auf der Bühne war. Es war aber ein nicht drogengetesteter Verband. Behaupte jetzt immer, wenn ein Verband eine gewichtslimitierte Klasse hat, dann hat man als Naturalathlet natürlich gute Chancen, wie ich dann auch bewiesen habe, eine gute Platzierung da zu machen. Denn wenn wir sagen, man kann maximal, ich glaube in meiner Klasse waren maximal 74,9 Kilo beim Einwiegen erlaubt. Ich habe locker Wasser getrunken auf der Autofahrt nach Bayern und mir gut gehen lassen und habe mich eingewogen mit 71,2 oder so. Also ich werde unter 70 Kilo gewogen haben, das schätze ich mal. Unter 71 Kilo so rum. Dann glaube ich, dass ich mit Abstand der leichteste Athlet auf der Bühne war. Würde ich jetzt fast glauben. Ich war auch, glaube ich, der kleinste Athlet auf der Bühne. Aber man muss, wenn man Natural Bodybuilding tätig ist, dann bringt man es über die Härte. Und das gilt für alle anderen Athleten in einer gewichtslimitierten Klasse. Auch wenn man in der offenen Klasse in einem nicht getesteten Verband ist, hands down, da braucht man, ja, da rennen halt Schränke rum, da komme ich nicht mehr dran. Aber jeder, der da ein Interesse hat, der sollte, glaube ich, wenn er die Form bringt, es auch durchaus mal wagen. Also was hat man zu verlieren? Man tritt eh gegen sich selbst an.
Exakt. Also so habe ich es halt 2015 auch gemacht, aber unwissenderweise halt, American Dream ist halt auch ein IFBB, ich weiß gar nicht, welcher deutsche Verband das halt ist, ist halt auch nicht getestet und da bin ich dann erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, als ich hinter der Bühne halt, das war halt nach Größen gestaffelt, nicht nach Gewicht, was ja völlig sehr, sehr unsinnig ist eigentlich. Ja, ich glaube, der Gewinner in meiner Klasse war halt tatsächlich 10 Kilo schwerer als ich, 10 Kilo schwerer, also von daher... Ja. Gut, aber um das nicht ausschweifen zu lassen, Stefan, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gibt sehr, sehr viele Sachen, die bei uns ziemlich ähnlich sind im Leben und den Sport, den wir halt lieben. Ja, ich glaube, wir haben es sehr, sehr gut zusammengefasst. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir für deine weitere Off-Season ja, die maximale Gaining Rates und dass da unterm Strich dann was Gutes bei rauskommt. Und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns vielleicht in Zukunft hier nochmal hören und sehen.
Sehr gerne. Ich will mich auch bedanken an der Stelle. Freut mich immer, wenn ich die Möglichkeit bekomme, was sagen zu dürfen. Und ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt. Und war mir eine große Ehre. War mir auch eine Ehre, dass wir uns persönlich kennengelernt haben und jetzt, dass ich hier im Podcast bin. Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr cool. Freut mich. Erstmal einen schönen Tag und schwitz nicht so viel.
Du auch nicht. Macht's gut.
Ciao, ciao.